Herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du wieder bei dieser gedanklichen Erkundung dabei bist.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich extrem auf unser heutiges Thema.
Ja, das wird spannend. Stell dir mal ganz kurz folgende Situation vor. Du sitzt in diesem extrem wichtigen Vorstellungsgespräch.
Oh ja, der Puls ist da meistens direkt auf 120.
Absolut. Und der Lebenslauf ist komplett auf Hochglanz poliert. Du hast kein einziges Fältchen auf dem Hemd und du hast dir im Vorfeld diese richtig ausgeklügelte Strategie zurechtgelegt.
Wahrscheinlich, um selbst die alleroffensichtlichsten Schwächen irgendwie noch als versteckte Stärken zu verkaufen, oder?
Genau das. Wir alle kennen doch diesen einen, fast schon ritualisierten Satz, so etwas wie: Naja, mein größtes Problem ist einfach, dass ich manchmal ein bisschen zu perfektionistisch bin.
Ja, der Klassiker.
Es ist wirklich wie so ein Ritual. Wir bauen diese aufwendigen Kulissen auf, quasi kleine private Museen, in denen wir nur unsere glänzendsten Erfolge ausstellen.
Mhm. Man präsentiert der Welt die absolute, makellose Perfektion.
Aber genau da setzen wir heute an. Was, wenn genau dieser Drang zur Fehlerlosigkeit unsere Fähigkeit, echte und tragfähige Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, aktiv zerstört?
Das ist eine sehr große Frage. Wir haben da ja ein kollektives System geschaffen, in dem Verletzlichkeit oft einfach als Konstruktionsfehler betrachtet wird.
Total.
Wer in unserer heutigen Leistungsgesellschaft Risse in der Fassade zeigt, so zumindest die unausgesprochene Befürchtung, der macht sich angreifbar und wird im schlimmsten Fall direkt aussortiert.
Richtig. Das ist quasi die Brille, durch die wir fast alle sozialen und beruflichen Interaktionen betrachten. Und genau an diesem Punkt schauen wir uns heute ein Quellenmaterial an, das diese mühsam aufgebaute Fassade mit einem einzigen Schlag komplett einreißt.
Und das mit erstaunlich wenigen Worten.
Oh ja. Wir haben es heute mit einem extrem kurzen, aber philosophisch unglaublich dichten Text zu tun. Es sind nur drei winzige Sätze.
Mhm.
Sie stammen aus der Versschmiede von Horst Winkler und der vollständige Text lautet exakt so, hör gut zu: Erzähle von deinen Misserfolgen. Die meisten werden das gern hören. Bei Erfolg ist das nicht so.
Wahnsinn. Diese drei Sätze wirken im ersten Moment fast ein bisschen banal. Aber sie attackieren im Grunde das komplette Fundament unserer modernen Selbstvermarktung.
Vollkommen richtig. Und ich frage mich, warum fühlen sich diese wenigen Worte beim ersten Lesen so furchtbar ungemütlich an?
Weil sie wehtun, auf eine Art.
Ja, es ist ein bisschen so, als hätte einem jemand einen Spiegel vorgehalten, in den man eigentlich gar nicht schauen wollte. Weil man eben genau weiß, dass das Spiegelbild die absolute Wahrheit zeigt.
Definitiv.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt mit der allerersten Aufforderung beginnen. Da heißt es: Erzähle von deinen Misserfolgen.
Ein harter Einstieg.
Ja. In einer Welt, in der LinkedIn-Profile wie moderne Heiligenlegenden geschrieben werden und in der man beim Date oder im Meeting immer die charmanteste, erfolgreichste Version seiner selbst sein will, wirkt dieser Rat doch wie ein absichtlicher Tritt auf die Bremse, oder?
Das kann man so sagen. Man zieht gewissermaßen seine schützende Rüstung aus, bevor man das Schlachtfeld überhaupt erst betritt.
Aber warum? Warum sträubt sich alles in uns dagegen?
Was hier wirklich faszinierend ist, naja, der Grund, warum sich das so ungemütlich, ja fast schon gefährlich anfühlt, liegt in unserem tiefsten biologischen und psychologischen Schutzmechanismus.
Okay, du sprichst jetzt von Evolution?
Ganz genau. Wenn wir unsere gesellschaftliche Entwicklung betrachten, dann müssen wir verstehen, dass das Zugehören zu einer Gruppe über Jahrtausende hinweg nicht nur eine Frage des Komforts war.
Sondern?
Es war eine Frage des nackten Überlebens. Ein sichtbarer Fehler, ein offensichtlicher Makel in der eigenen Leistungsfähigkeit, das hätte in frühen menschlichen Gesellschaften ganz schnell den Ausschluss aus der Gruppe bedeuten können.
Ach krass. Und wer draußen war?
Wer draußen war, war quasi tot. Dieser Ausschluss war gleichbedeutend mit dem physischen Ende. Und unser Nervensystem trägt diese uralte Programmierung immer noch in sich.
Warte mal. Das bedeutet also, wenn ich heute in einem modernen Konferenzraum vor meinem Team stehe und offen zugeben muss, dass mein letztes großes Projekt wegen meiner eigenen Fehlplanung krachend gegen die Wand gefahren ist.
Ja.
Dann reagiert mein Gehirn nicht einfach nur mit ein bisschen Scham, sondern es feuert stattdessen einen Alarm ab, als wäre mein Leben gerade buchstäblich in Gefahr.
Exakt so ist es. Das emotionale Zentrum deines Gehirns unterscheidet in diesem Moment kaum zwischen einem irreparablen sozialen Gesichtsverlust und einer echten physischen Bedrohung.
Wahnsinn!
Wenn du dich hinstellst und bewusst von einem echten Misserfolg erzählst, gibst du in dem Moment die komplette Kontrolle über dein Narrativ ab. Du sagst der Gruppe völlig ungeschützt: Seht her, ich bin nicht die verlässliche, perfekte Maschine, für die ihr mich haltet. Ich bin fehlerhaft.
Und das erfordert einen enormen Mut.
Einen immensen Mut, ja? Weil du dich freiwillig einer Bewertung aussetzt, deren Ausgang du ab diesem Punkt einfach nicht mehr steuern kannst.
Okay, aber lass uns hier mal kurz den Realitätscheck machen, weil das klingt ja alles schön und gut.
Gerne.
Es gibt doch einen verdammt guten Grund für diese Rüstung, die wir tragen. Wenn ich jetzt in eine Gehaltsverhandlung gehe oder versuche, einen neuen großen Kunden an Land zu ziehen, und ich folge Winklers Rat buchstäblich, indem ich erstmal meine drei größten beruflichen Katastrophen aufliste, dann baue ich doch keine Verbindung auf, sondern ruiniere schlichtweg meine Karriere. Da muss es doch eine harte Grenze geben, die dieser Aphorismus vielleicht verschweigt, oder?
Da triffst du einen extrem wichtigen Wundenpunkt. Wir dürfen Winklers Satz »Erzähle von deinen Misserfolgen« natürlich nicht als Aufforderung zur totalen, unreflektierten Selbstdemontage missverstehen.
Gott sei Dank.
Der Kontext ist hier einfach alles. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Teilen eines Misserfolgs, um eine echte menschliche Verbindung herzustellen, und dem völlig unprofessionellen Abladen von Inkompetenz.
Wie genau zieht man da die Linie? Worin besteht der Unterschied im Erzählen?
Die Grenze verläuft meistens bei der Frage der emotionalen Verarbeitung. Ein verarbeiteter Misserfolg ist einer, aus dem du eine Erkenntnis gezogen hast.
Du hast also schon Abstand dazu.
Richtig. Du erzählst die Geschichte aus einer Position der reflektierten Distanz heraus. Du zeigst den Fehler offen, aber du zeigst eben auch, wie du ihn überstanden hast und was du gelernt hast.
Das signalisiert dann wahrscheinlich paradoxerweise wieder Stärke und Authentizität?
Genau. Ein unverarbeiteter Misserfolg hingegen, also wenn du in besagtem Meeting plötzlich in Tränen ausbrichst und sagst, dass du einfach nichts auf die Reihe bekommst, das zwingt dein Gegenüber sofort in eine therapeutische Rolle.
Oh ja, das ist unangenehm für alle Beteiligten.
Total. Das schafft eben keine Augenhöhe, sondern reine Überforderung. Winkler zielt auf die verbindende Komponente ab, nicht auf die Zurschaustellung von völliger Hilflosigkeit.
Das führt uns direkt zu einem Phänomen, das wir aktuell, finde ich, extrem oft auf Social-Media-Plattformen beobachten können.
Du meinst diese LinkedIn-Posts, wo alle plötzlich ihre Schwächen teilen?
Ja, exakt. Da wird Verletzlichkeit mittlerweile regelrecht als Taktik missbraucht. Man sieht da Führungskräfte, die ein weinendes Selfie posten, weil sie eine harte Entscheidung treffen mussten. Und das Ganze wirkt oft extrem performativ.
Es wirkt inszeniert, ja?
Es ist, als hätten sie diesen Mechanismus erkannt, dass Fehler zugeben eben Klicks und Sympathie bringt. Aber die echte Authentizität geht dabei komplett verloren. Es wird zu einer Waffe für mehr Reichweite.
Diese Beobachtung ist wirklich hochaktuell. Was du da beschreibst, ist die strategische Simulation von Misserfolgen. Die Leute haben den Code geknackt, den Winkler beschreibt und versuchen ihn jetzt algorithmisch auszunutzen.
Aber das funktioniert nicht wirklich, oder?
Nein, weil das menschliche Gespür für echte Authentizität sehr, sehr fein ist. Wir merken meistens wahnsinnig schnell, ob jemand einen echten Moment des Scheiterns teilt, um Barrieren abzubauen, oder ob der angebliche Misserfolg nur eine perfid verpackte Heldensage ist,
die am Ende doch wieder nur das eigene Ego polieren soll. So nach dem Motto: Seht her, ich habe zwar geweint, aber ich habe trotzdem Millionen gemacht.
Ganz genau. Echte Verletzlichkeit lässt sich nicht mathematisch berechnen. Sie verlangt vom Erzähler immer ein echtes Risiko.
Okay, hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn es also dieses echte Risiko ist und wir die Gefahr eingehen, negativ bewertet zu werden, warum sagt Winkler dann im zweiten Satz mit so einer fast schon unerschütterlichen Gewissheit: Die meisten werden das gern hören? Da muss ich jetzt mal kritisch einhaken.
Mach das.
Dieses gern hören, das klingt in meinen Ohren im ersten Moment fast schon bösartig. Wir leben in einer Gesellschaft, die stark von Schadenfreude geprägt sein kann.
Das stimmt allerdings.
Sitzen die Zuhörer dann da, reiben sich insgeheim die Hände und denken sich: Ha, Gott sei Dank ist die scheinbar unantastbare Kollegin auch mal heftig auf die Nase gefallen. Ist das wirklich die Motivation? Zieht Winkler hier ein total zynisches Bild des Menschen?
Das ist eine sehr legitime Frage. Schadenfreude existiert zweifellos. Und in stark kompetitiven Umgebungen wird sie hundertprozentig auch eine Rolle spielen.
Aber das ist nicht alles.
Nein. Wenn wir auf die grundlegende Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation schauen, dann greift die Erklärung der bloßen Missgunst viel zu kurz. Das gern hören, von dem der Text spricht, entspringt in den meisten Fällen einem völlig anderen Gefühl.
Nämlich?
Einer kolossalen, tiefgreifenden Erleichterung. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns kurz das Konzept der kognitiven Dissonanz ansehen.
Oh, warte, lass uns hier mal kurz auf die Bremse treten, damit wir alle im selben Boot sitzen.
Gerne.
Kognitive Dissonanz. Wir sprechen hier von diesem sehr unangenehmen psychologischen Spannungszustand, richtig? Der entsteht, wenn zwei völlig widersprüchliche Wahrnehmungen oder Überzeugungen in unserem Kopf aufeinanderprallen.
Völlig korrekt zusammengefasst? Dein Gehirn versucht ständig, die Welt irgendwie logisch zu ordnen und Spannungen aufzulösen. Nun leben wir aber in einer Welt, in der scheinbar alle anderen ihr Leben mühelos im Griff haben.
Ja, auf jeden Fall.
Du scrollst durch Feeds voller Traumurlaube, hörst jeden Tag von Beförderungen und siehst in Meetings nur kompetentes Nicken. Das ist deine äußere Wahrnehmung.
Okay.
Gleichzeitig kennst du aber dein ganz eigenes inneres Erleben. Du weißt ganz genau, wie unordentlich deine eigene Wohnung in Wirklichkeit aussieht.
Oh ja.
Wie oft du an deinen Entscheidungen zweifelst oder wie nah du manchmal am Rand der völligen Überforderung stehst. Und diese Diskrepanz, also die scheinbare Perfektion der anderen versus das eigene private Chaos, die erzeugt einen enormen psychologischen Druck.
Das ist dann diese ständige, unterschwellige Angst, im Grunde ein Hochstapler zu sein, der bald von allen entlarvt wird. Das sogenannte Imposter-Syndrom.
Exakt.
Das ist ja ein unfassbar anstrengender Zustand. Man läuft quasi dauerhaft mit eingezogenem Bauch herum, um bloß keine Schwächeflanken zu zeigen.
Das ist ein tolles Bild. Und jetzt stell dir vor, in genau diesem Raum, in dem alle krampfhaft die Luft anhalten und den Bauch einziehen, stellt sich plötzlich jemand hin und sagt völlig offen: Leute, ich habe gestern bei der Präsentation völlig den Faden verloren und mich furchtbar blamiert.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
In diesem Bruchteil einer Sekunde zerschlägt diese Person die Illusion der kollektiven Perfektion. Die kognitive Dissonanz des Zuhörers löst sich augenblicklich in Luft auf.
Und der Zuhörer denkt dann eben nicht böswillig: Haha, du Versager.
Meistens nicht, nein. Die primäre instinktive Reaktion ist ein inneres, tiefes Ausatmen. So ein: Oh Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Du kochst also auch nur mit Wasser. Wir sitzen im selben leicht lecken Boot.
Das ist wirklich faszinierend. Das bedeutet, der Misserfolg, den wir offen auf den Tisch legen, wird vom Empfänger gar nicht primär als Schwäche des Erzählers verbucht. Er wird eigentlich als ein Angebot wahrgenommen, als ein soziales Friedensangebot.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Es baut eine emotionale Brücke, weil es dem Gegenüber die stille Erlaubnis erteilt, selbst unperfekt sein zu dürfen.
Genau das ist es. Es ist der absolut schnellste Weg, um Vertrauen zu etablieren. Gemeinsame Unvollkommenheit verbindet Menschen auf einer fundamental ehrlicheren Ebene als geteilte Perfektion.
Weil Perfektion eigentlich nur Distanz schafft.
Perfektion schüchtert ein, sie baut Mauern. Unvollkommenheit löst Empathie aus und öffnet Türen.
Wow, und das zwingt uns jetzt unweigerlich zu der Konfrontation mit Winklers dritten und letzten Satz.
Der es in sich hat.
Allerdings, wenn Misserfolge Brücken bauen, was macht dann der reine Triumph mit uns? Er schreibt am Ende ganz trocken: Bei Erfolg ist das nicht so.
Mhm.
Lass uns dieses Bild der sozialen Brücke nehmen und mal komplett umdrehen. Wenn ich von einem großartigen Erfolg erzähle, baue ich dann gar keine Brücke, sondern eine gigantische Mauer?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann passiert mechanisch betrachtet genau das ja. Es verändert sofort die Geometrie der Beziehung.
Stell dir das mal visuell vor. Du kommst in einen riesigen Raum rein.
Okay, ich bin drin.
Alle Anwesenden sitzen dort völlig schweißgebadet auf dem Boden, umgeben von, keine Ahnung, 1000 Einzelteilen eines extrem komplizierten IKEA-Regals.
Ein vertrautes Gefühl.
Niemand versteht die Anleitung, allen fehlen wichtige Schrauben und die Frustration ist richtig greifbar. Und dann betrittst du den Raum.
Und ich helfe ihnen.
Nein, du kommst nicht mit deinem eigenen schiefen Brett in der Hand rein, sondern du trägst eine riesige, auf Hochglanz polierte goldene Trophäe vor dir her, die du gerade gewonnen hast.
Oje.
Du stellst sie mitten in den Raum und erwartest, dass alle ihre Imbusschlüssel fallen lassen, enthusiastisch applaudieren und dich dafür lieben, dass du so toll bist. Aber was tatsächlich passiert, du schaffst eine eiskalte, sofortige Distanz.
Diese Analogie trifft den Nagel auf den Kopf. Brillant. Erfolg, besonders wenn er komplett isoliert und ohne die damit verbundenen Kämpfe präsentiert wird, etabliert in der Sekunde eine Hierarchie.
Wie meinst du das mit der Hierarchie genau?
Naja, während der geteilte Misserfolg eine horizontale Beziehung schafft, also wir begegnen uns quasi auf Augenhöhe im Staub unserer Fehler und Unzulänglichkeiten, erschafft der rein geteilte Erfolg eine vertikale Beziehung. Der Erzähler stellt sich unweigerlich auf ein Podest und blickt auf die anderen hinab.
Und auf so einem Podest ist naturgemäß meistens nur Platz für eine einzige Person. Es ist ein sehr einsamer Ort da oben.
Definitiv. Der Zuhörer, der vorher beim Misserfolg noch diese tiefe Erleichterung gespürt hat, wird jetzt durch deinen glänzenden Erfolg in einen automatischen, oft sehr schmerzhaften Vergleichsmodus gezwungen.
Er schaut also auf sein unfertiges Leben, sein chaotisches IKEA-Regal.
Genau. Und dann auf deine strahlende Trophäe. Seine eigenen Defizite und Unsicherheiten werden durch das grelle Licht deines Erfolgs gnadenlos ausgeleuchtet. Das Resultat ist, psychologisch gesehen, fast nie pure, uneingeschränkte Mitfreude.
Sondern?
Das Resultat ist, dass sich der Zuhörer in dem Moment extrem unzulänglich fühlt.
Da passiert doch was Tragisches, wenn man genauer darüber nachdenkt.
Inwiefern?
Naja, man strampelt sich jahrelang ab, um irgendein Ziel zu erreichen. Man arbeitet hart für diesen Erfolg. Und wenn man ihn dann endlich in den Händen hält und ihn mit der Welt teilen will, was man ja meistens aus dem tiefen Wunsch heraus tut, Anerkennung zu finden und sich der Gemeinschaft näher zu fühlen, dann erreicht man oft exakt das Gegenteil.
Stimmt.
Man isoliert sich selbst, man löst beim Gegenüber Neid aus oder zumindest das Gefühl der Distanz. Das ist doch ein furchtbares Paradoxon, in dem wir da stecken.
Das ist das klassische Problem der Heldenreise, das wir aus der Literatur und dem Film kennen, nur eben angewandt auf unseren Alltag. Niemand mag den Superhelden, der makellos ist, dem alles sofort beim ersten Versuch gelingt und der nie zweifelt.
Das wäre unglaublich langweilig. Superman ohne Kryptonit.
Genau. Ein solcher Charakter ist flach, unsympathisch und auf Dauer unerträglich. Wir lieben die Charaktere, die straucheln, die echte Fehler machen, die hart auf den Boden geworfen werden und sich mühsam mit blutigen Knien wieder aufrappeln müssen.
Wir brauchen also diesen Kontrast.
Wir brauchen das Scheitern, um überhaupt eine emotionale Resonanz zum Erfolg aufbauen zu können. Ohne den Schatten hat das Licht einfach keine Bedeutung.
Okay. Das leuchtet alles total ein. Aber wie übersetzen wir diese Erkenntnis nun in die Praxis? Also was bedeutet das nun alles für dich, der uns gerade zuhört?
Das ist die entscheidende Frage.
Wenn du uns jetzt zuhörst, denkst du dir vielleicht, das ist alles schön und gut, aber ich habe verdammt hart für meinen Uni-Abschluss, meine Beförderung oder mein erfolgreiches Projekt gearbeitet. Ich will und ich kann meine Erfolge nicht einfach verstecken. Ich will auch mal glänzen dürfen, ohne sofort ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich andere distanziere. Also müssen wir uns jetzt alle künstlich klein machen?
Auf gar keinen Fall. Das wäre die völlig falsche Schlussfolgerung. Es geht überhaupt nicht darum, den Erfolg zu verleugnen oder sich in einem deprimierenden Wettbewerb des Scheiterns zu überbieten.
Was dann?
Winklers Sätze sind im Kern eigentlich ein brillanter strategischer Leitfaden für intelligente Kommunikation. Es geht um das Wie des Erzählens.
Okay.
Wenn du einen Erfolg erringst, dann feiere ihn. Unbedingt. Aber wenn du möchtest, dass andere sich wirklich ehrlich mit dir freuen können, ohne sich dabei selbst degradiert zu fühlen, dann erzähle zwingend auch von dem Weg dorthin.
Das heißt, ich muss meine goldene Trophäe vom Podest holen und zeigen, dass auch ich beim Aufbau mächtig geflucht habe.
Exakt. Verknüpfe den Erfolg mit dem Misserfolg. Erzähle von den Nächten, in denen du alles hinwerfen wolltest. Von dem Moment, in dem du eine peinliche Absage kassiert hast, bevor der große Durchbruch überhaupt kam.
Man muss die Stolpersteine und die eigenen Selbstzweifel zeigen.
Ganz genau. Wenn du den Misserfolg in die Erzählung deines Erfolgs integrierst, demokratisierst du den Triumph. Du zeigst deinem Gegenüber, schau, ich habe dieses Ziel erreicht, aber ich bin durch genau denselben Sumpf der Unsicherheit gewartet, in dem du vielleicht gerade steckst.
Das nimmt dem Erfolg diese isolierende Schärfe, es macht ihn nahbar.
Richtig.
Es ist im Grunde die Kunst, das Gegenüber in den eigenen Prozess einzuladen. Man gibt den Menschen um sich herum die Erlaubnis, den eigenen Kampf anzuerkennen, weil man den Kampf nicht verschweigt.
Das ist eine wunderbare Zusammenfassung.
Wenn wir das Ganze also nochmal bündeln. Das Teilen von Misserfolgen ist kein Zeugnis von Inkompetenz, sondern, sofern es eben reflektiert geschieht, ein Akt der sozialen Großzügigkeit. Es schenkt dem Zuhörer Erleichterung und baut Empathie auf.
Und das unreflektierte Präsentieren von isolierten Erfolgen hingegen treibt einen Keil zwischen uns, weil es den anderen in diesen schmerzhaften Vergleich zwingt.
Wahnsinn. diese drei kurzen Sätze fassen wirklich die gesamte Mechanik der menschlichen Verbindung zusammen.
Sie zeigen uns eindrucksvoll, dass unsere Verletzlichkeit nicht unser Schwachpunkt ist, sondern das stärkste Bindemittel, das wir überhaupt haben.
Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Gewicht in diesen wenigen Worten der Versschmiede steckt. Wir navigieren durch unseren Alltag oft mit völlig falschen Landkarten, wenn es darum geht, wie wir Sympathie gewinnen.
Das tun wir, ja.
Aber bevor wir dich, unseren Zuhörer, heute aus dieser tiefen Auseinandersetzung entlassen, gibt es noch einen Gedanken, der vielleicht über unsere bisherige Analyse hinausgeht. Eine Frage, die man vielleicht heute Abend noch ein bisschen im Kopf kauen kann.
Ja, die gibt es. Und es ist ein Gedanke, der sehr direkt an unsere alltäglichen Routinen ansetzt. Wenn unsere ehrlichen Misserfolge uns tatsächlich so viel schneller und tiefer miteinander verbinden als unsere glänzendsten Triumphe.
Ja.
Sollten wir dann nicht die Art und Weise, wie wir uns neuen Menschen vorstellen, fundamental überdenken?
Woran denkst du da konkret? Wie würde das aussehen?
Was würde passieren, wenn du bei der nächsten Vorstellungsrunde, sei es in einem neuen Projektteam, auf einem Seminar oder sogar bei einem Abendessen mit Leuten, die du noch gar nicht kennst, nicht mit deinem Jobtitel, deinen Zertifikaten oder deinem jüngsten Erfolg beginnst?
Sondern?
Was würde passieren, wenn du stattdessen mit einem Augenzwinkern deinen spektakulärsten beruflichen Irrtum, deine peinlichste Fehleinschätzung oder das lustigste Desaster deines letzten Jahres teilst?
Oh wow, das erfordert Überwindung.
Absolut. Aber überleg mal, wie würde sich die molekulare Struktur der Atmosphäre in diesem Raum augenblicklich verändern? Und wie fundamental anders würden die Menschen danach mit dir interagieren?
Wahrscheinlich würde die gesamte Spannung im Raum sofort abfallen und man hätte sofort ein echtes, tiefgründiges Gespräch, anstatt nur die sterilen Visitenkarten des eigenen Egos auszutauschen. Ein sehr provokanter, aber extrem kraftvoller Gedanke, den du vielleicht direkt morgen früh ausprobieren kannst. Wir verabschieden uns für heute von dir.
Es war mir eine große Freude.
Uns auch. Es hat riesigen Spaß gemacht, mit dir zusammen diese scheinbar einfache, aber psychologisch so abgründige Weisheit zu entpacken. Bleib neugierig, trau dich, die gesellschaftlichen Konventionen der Perfektion zu hinterfragen und denk bei deinem nächsten großen Auftritt vielleicht kurz an das hochglanzpolierte Museum und überlege, ob es nicht viel sympathischer ist, eine kleine, ehrliche Delle in der Vitrine stehen zu lassen. Bis zum nächsten Mal.